ARD.
Ich habe auf jeden Fall auch meinen Körper dann noch richtig krass herausgefordert. Ich habe auf jeden Fall nicht gut gelebt. Ich wollte keinen Shitstorm, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass es nicht gut ist. Es hat 24 Stunden gedauert und 85 Staffeln wurden auf Eis gelegt.
Sein kleiner Freund, wie groß muss er sein?
Oh nein! Egal, wie sehr wir uns das gewünscht haben, aber am Ende will ich niemals, dass du dein Leben dafür aufs Spiel setzt.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Jeden zweiten Mittwoch verbringe ich hier so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Zu Charlotte Mellern, a.k.a. Vis-a-vis, a.k.a. Lotti, habe ich irgendwann in unserem Gespräch gesagt, dass ihre Biografie sich liest, als wäre sie so Taylor Swift-mäßig in verschiedene Eras eingeteilt. Lottis Jugend war frei und wild und von Schauspielerei geprägt. Mit um die 20 tauchte sie dann in die Welt des Deutschrap ein und wurde zur bekanntesten und einflussreichsten Journalistin der Szene. Und in ihren 30ern entdeckte sie Podcasts für sich. Mit Formaten wie Das allerletzte Interview, Weird Crimes oder seit neuestem Plothouse gehört Lotti zu den Pionierinnen des True-Crime-Genres in Deutschland. Umso überraschter war ich, als sie mir erzählt hat, dass sie mittlerweile gar nicht mehr so gut umgehen kann mit Verbrechensgeschichten. Das hätte ich von einem der größten True-Crime-Stars nun wirklich nicht erwartet. Sowieso hat Lotti mich ein paar Mal überrascht. Was manchen ihrer Hörerinnen und Hörer nämlich gar nicht bewusst ist, Lotti ist schwer krank. 2021, nur 4 Wochen nach ihrer Hochzeit, bekam sie Corona. Bis heute leidet sie an Long-Covid und mehreren Folgeerkrankungen, die sie im Alltag enorm einschränken. Welche Träume, die sie und ihr Mann an ihrem Hochzeitstag noch hatten, sind dadurch geplatzt? Die Antwort auf diese Frage hat mich sehr berührt. Aber keine Sorge, das wird jetzt keine komplette Downer-Folge. Euch erwartet zum Beispiel auch ein rasanter Throwback zu den Fernsehsendungen unserer Kindheit und Jugend. Ich sag nur...
Halt, stopp!
Also, hier kommt eine gute Stunde mit Lotti Mellern. Schön, ja, hallo Lotti.
Hallo Eva, schön dich zu sehen, schön dich kennenzulernen auf diesem Wege.
Ja, wirklich, ich freue mich auch und ich habe dir gerade schon, als wir uns hier aufgebaut haben, gesagt, ich habe richtig lange keine Aufzeichnung mehr per Zoom gemacht. Neulich gab es mal eine nach New York City zu Satu Savali, aber ansonsten ist das für mich sehr lange her. Für dich ist es immer noch Normalität oder auch eine neue Normalität, von zu Hause raus aufzuzeichnen, ne?
Ehrlich gesagt, Normalität trifft es wirklich ganz gut, weil ich mache das seit 5 Jahren jetzt so und für mich ist sozusagen immer noch genau der gleiche Stand, wie das für die meisten Menschen während der Pandemie war. Ich habe, glaube ich, auch in den letzten, seitdem ich jetzt so intensiv Podcasts mache, die letzten 3,5 Jahre, würde ich sagen, habe ich genau 2 Aufzeichnungen in einem Studio gemacht und sonst habe ich jeden einzelnen Podcast teilweise in meinem Schlafzimmer, teilweise sogar aus meinem Bett heraus und jetzt seit einem Jahr, ich bin nämlich umgezogen, hier genau an diesem Platz. Hier passiert alles und deswegen für mich ist es ganz normal, was wir hier machen.
Mhm. Ich habe natürlich im Vorfeld viel darüber nachgedacht, was für eine Bedeutung zu Hause für dich haben muss, als jemand, die so viel Zeit zu Hause verbringt, die von zu Hause arbeitet und so weiter. Was braucht ein Ort, damit du dich an dem zu Hause fühlst?
Also früher, glaube ich, waren das noch andere Sachen. Da hat es gereicht, wenn es einfach ein halbwegs gemütlicher Ort war und man, also ich hatte da jetzt gar nicht so große Ansprüche, aber mittlerweile gehört da halt voll viel dazu. Also blöd gesagt, und ich weiß natürlich jetzt, dass nicht jeder Mensch meine Situation kennt und sich vielleicht wundert, warum ich das sage, aber ich brauche zum Beispiel einen Ort, an dem es einen Fahrstuhl gibt, damit ich einfach entspannt wieder raus und reinkomme. Und was mir dann auch ganz, ganz wichtig war, ich brauchte ein Zuhause, an dem ich nicht nur drinnen, sondern auch draußen sein kann. In Zeiten, in denen es mir eben sehr schwer fällt, das Haus zu verlassen, ich trotzdem an der frischen Luft sein kann. Und deswegen habe ich habe hier gerade aktuell eigentlich wirklich meine absolute Traumwohnung, mein absolutes Traumzuhause gefunden, weil ich hier arbeiten kann, ich kann hier leben, ich kann hier krank sein, so doof das klingt, ohne dass ich das Gefühl habe, mir fällt die Decke auf den Kopf, weil in der alten Wohnung, wo ich ja auch lange schon krank war, da habe ich mich super, super unwohl gefühlt Und hier habe ich eben dazu auch noch die Möglichkeit, auf eine Terrasse zu gehen, an der frischen Luft zu sein. Und deswegen, also das, was für viele andere Menschen viele verschiedene Orte draußen sind, ist sozusagen alles hier für mich vereint. Und deswegen, ja, ist das gerade mein Zuhause und das ist auch toll, so dass das hier gerade so mein Zuhause ist.
Ich habe neulich in der letzten Folge mit Joko Winterscheid über Inneneinrichtung gesprochen und er war ganz stolz, weil er gesagt hat, er hat sein Zuhause zeitlos eingerichtet. Wie würdest du deinen Einrichtungsstil beschreiben?
Ich würde sagen, sehr intuitiv und nicht unbedingt zeitlos. Also ich bin so, keine Ahnung, ich stehe richtig doll. Du siehst vielleicht im Hintergrund
Ja,
diese
so ein ganz
Couch, die auch ein
altes
bisschen
Sofa, ja.
auch sehr zugemüllt. Es tut mir leid, ich bin auf jeden Fall auch nicht so der ordentlichste Mensch. Aber ja, du siehst eigentlich, finde ich, hier schon ganz gut. Also ich habe so ein Bild mit einem goldenen Bilderrahmen, eine sehr alte, antike Couch und solche Sachen liebe ich. Also bei uns zu Hause sind ganz, ganz viele so Sachen vom Flohmarkt, irgendwelche alten, so kleine Apothekerschränkchen, Nachtschränkchen und ganz doll, alles ist dunkelgrün, samtig und goldig. Das ist so die Mischung. Auch so, ich gebe zu, ich habe den klassischen Globus oder wir haben die klassische Globusbar im Wohnzimmer stehen. Das finden manche vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber ich liebe sowas. Und
Also diese riesige Weltkugel, die man so aufklappt und dann sind da die ganzen
genau.
Spirits drin.
Ja, das ist dann vor allen Dingen für meinen Mann.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen zugemüllt. Das ist mir auch aufgefallen. Also nicht
Oh
im Bild, es
nein.
fällt nicht so auf, Lotti. Aber in unserem Fragebogen, da hast du geschrieben, wenn du eine Sache an deiner Erziehung
Oh.
ändern könntest, dann, dass du mehr gezwungen worden wärst, im Haushalt zu helfen und aufzuräumen, dann würde ich das vielleicht heute auch beherrschen, hast du geschrieben.
Ja.
Worin äußert sich das, dass du heute nicht so gut darin bist? Also ist es zum einen, dass überall was rumliegt oder auch, dass dein Mann dir ständig hinterherräumt und genervt ist oder.
Lustigerweise, mein Mann ist halt genauso wie ich. Deswegen leben wir einfach im kompletten Chaos zusammen, weil wir beide wirklich ganz, ganz unordentlich sind. Also ich glaube aber nicht nur das, wir sind auch beide sehr anpassungsfähige und resiliente Menschen. Das ist uns aufgefallen. Bedeutet, wenn andere Menschen sagen, ey, hier liegt gerade was im Flur, ich müsste ja immer draußen, also oder beziehungsweise immer einen Riesenschritt darum machen. Also die meisten Menschen würden dann sagen, ich habe ja keinen Bock, mich dann jedes Mal irgendwie bemühen zu müssen, darüber zu kommen, also räume ich es zur Seite. Aber mein Mann und ich sind so, dass wir sagen, gut, dann liegt das jetzt da so und dann geht man halt drumherum so lange, bis es einen so krass stresst, dass man dann nicht mehr kann. Und so haben wir das wirklich auch mit ganz vielen Sachen, die zum Beispiel auch nicht mehr funktionieren im Haushalt oder so. Wir sind irgendwie so, wir halten das dann einfach aus
Oh
und
Gott.
egal, ob es mit Sachen, die rumliegen oder auch mit. Wir sind jetzt nicht so Leute, wenn wir kochen, dass wir dann danach alles sofort irgendwie in die Geschirrspülmaschine packen. Und wenn dann noch viel Stress bei uns beiden dazu kommt, kann es eben auch mal sein, dass das dann auch mal ein paar Tage länger rumsteht.
Ich stelle mir auch gerade vor, wie man so ein Parcours
Ja.
bei euch durch die Wohnung nimmt, an irgendwelchen kaputten Geräten vorbei. Aber war das dann bei dir zu Hause auch so, als du aufgewachsen bist? Oder warum haben deine Eltern das da nicht so einen Wert drauf
Also
gelegt
es war
bei
schon
dir?
immer aufgeräumt und ordentlich, aber trotzdem haben, glaube ich, meine Eltern beide, also die waren getrennt und ich bin auch sozusagen in zwei getrennten Haushalten aufgewachsen. Es war jetzt nie irgendwie zugemüllt oder dreckig oder so, aber beide haben, glaube ich, so ein gesundes Chaos jeweils für sich so. Und dazu kommt aber auch, dass die mich einfach nicht so doll in den Haushalt mit einbezogen haben. Die haben mich halt machen lassen und ab und zu musste ich mal was machen. Und ich glaube, dadurch, ich habe einfach das Gefühl, es fehlt mir so ein bisschen in der Kindheit und Jugend so einprogrammiert, dass das einfach zum Leben dazu gehört, jeden Tag Haushalt zu machen. Ich will jetzt nicht meinen Eltern die Schuld geben, weil die haben mir ja auch super viele Freiheiten gelassen. Und das ist ja auch was Tolles, dass ich da nicht so gezwungen wurde wie vielleicht andere Kinder.
Und also ich glaube, ich komme jetzt rüber wie der absolute Freak im Vergleich zu dir, weil also mir geht es schon so, dass es mir gut tut bei gewissen Dingen, dass sie so ihren festen Ort haben. Und ich merke, wenn die nicht an ihren Orten sind, was weiß ich, wenn ich nach Hause komme, dass ein Schlüssel dann da einfach abgelegt wird und so weiter, dass es so eine Unruhe im Kopf produziert. Oder ich finde zum Beispiel auch, wenn du sagst, du bist vor einem Jahr umgezogen, so rund um den Umzug, wenn noch nicht alles ausgepackt ist, ich merke, dass das eine innere Unruhe auslöst. Heißt das, du bist im Kopf aufgeräumter als um dich rum?
Boah, das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich mich manchmal frage, ob die Tatsache, dass so viele Dinge um mich herum nicht so aufgeräumt sind, auch bei mir im Kopf vielleicht Probleme auslöse. Also zum Beispiel jetzt gerade
Ja.
würdest du die eine Hälfte des Schreibtisches sehen, an dem ich gerade sitze. Hier ist komplettes Chaos. Da denke ich mir auch, was ist mit mir los? Weil es ist so ein Sinnbild dafür, wie man nicht arbeiten sollte und wie man nicht leben sollte. Aber ich halte es aus. Ich kann damit umgehen. Ich habe das Gefühl, ich funktioniere ja trotzdem. Ich schreibe hier ja trotzdem meine Podcasts und nehme die auf und es funktioniert ja alles. Aber manchmal frage ich mich, wie viel schöner wäre alles, wenn ich es irgendwie im Griff hätte. jetzt hier in der Wohnung ist schon alles sehr, 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 sehr viel besser als in der alten Wohnung. Und da habe ich nämlich halt wirklich schon lange, lange gelebt. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn man dann immer mehr und immer mehr, ich hatte ein komplettes, wir haben es Müllzimmer genannt, da war wirklich, ich habe immer nur noch Sachen da reingeschoben, einfach reingeschoben und irgendwann war dieser Raum nicht mehr
Oh
wirklich
Gott.
begehbar, also fast schon messy-artig. Ich habe halt auch das Problem, dass ich keine Sachen wegschmeißen kann. Wenn mir Leute was schenken oder wenn ich manchmal auch Sachen auf der Straße oder so finde, dann möchte ich die mitnehmen. Und deswegen muss man eben bei mir auch ein bisschen aufpassen. Aber jetzt, dass wir hier über so Sachen rübersteigen müssen, das ist jetzt zum Glück jetzt nicht ein Dauerzustand. Das passiert nur ab und zu.
Also ich muss jetzt gerade noch mal an deine Eltern und Erziehung denken. Gibt es denn umgekehrt was, wofür du ihnen dankbar bist, worauf sie Wert gelegt haben und du denkst, boah, das würde ich genauso wieder machen oder das hat mich geprägt?
Ich würde halt sagen, eigentlich passt es zu dem Thema, dass meine Eltern mir wirklich unglaublich viel Freiheiten gegeben haben und ich dadurch unfassbar selbstständig war, schon ganz, ganz früh. Und das ist mir dann immer aufgefallen im Vergleich zu anderen Leuten, dass ich so immer durchs Leben gekommen bin, ohne auf irgendwen angewiesen zu sein. Andere Leute mussten sich irgendwie Hilfe holen bei der Sache und bei der Sache und ich war immer so, ja, ich mache das schon, ich kriege das schon hin. Was jetzt gleichzeitig auch ein bisschen schwierig manchmal für mich ist, weil ich eben merke, ich bin mittlerweile auf andere Menschen angewiesen und das war dann auch eine schwere Umstellung. Ich bin der freieste Mensch der Welt und ich bin so selbstständig zu, oh fuck, ich brauche hier und da jetzt wirklich leider einfach Unterstützung. Aber da bin ich trotzdem grundsätzlich meinen Eltern sehr, sehr dankbar für, weil die mich einfach machen lassen haben und irgendwie auch, glaube ich, Vertrauen darin hatten, dass ich das schon alles hinkriege, egal was ich mache. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan.
Was ist so eine vielleicht typische Erinnerung an deine Jugend, wo du diese Freiheit ausgelebt hast?
Natürlich bin ich ja auch noch in einer Generation und einer Zeit groß geworden, wo man das halt so gemacht hat. Aber ich weiß gar nicht, ob meinen Eltern das bewusst ist. Die haben mich auch schon so als Kind einfach so draußen spielen lassen. Und ich war wirklich teilweise den ganzen Tag draußen unterwegs und die wussten nicht, wo ich bin und die wussten auch nicht, was ich mache. Und zu der Zeit, ich bin in Prenzlauer Berg in Berlin groß geworden, wo es halt noch so riesengroße Hinterhöfe gab, wo nichts bebaut war und man so einfach so abenteuerspielplatzmäßig irgendwelche alten Garagen, teilweise sogar irgendwelche Abrisshäuser und so. Und dann ist mir das so im Nachhinein bewusst geworden, dass ich eigentlich voll die verrückte Zeit hatte, so als, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sowas so um die 8, 9, 10, 11 rum, dass ich einfach so rumgestreunert bin den ganzen Tag und auf irgendwelche Sachen geklettert bin. Und das einerseits natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet extrem cool und extrem aufregend, extrem spannend war, aber manchmal denke ich mir auch so, ja, da hätten auch Sachen passieren können, wo ich im Nachhinein einfach nur glücklich bin, dass das alles so gut gelaufen ist und ich immer wieder gesund und munter nach Hause gekommen bin. Aber es ist schon irgendwie mega cool, weil mir das eine Zeit lang gar nicht so bewusst war, wenn ich mit anderen Leuten auch spreche, die das gar nicht so erlebt haben, weil die Eltern gesagt haben, so, du kommst nach der Schule direkt nach Hause und wenn du rausgehst, dann sagst du uns, wo du hingehst und mit wem und dann kommst du dann und dann wieder und du darfst nicht dahin. Meine Eltern waren halt so, ja, mach mal, es wird schon.
Zumal ja auch kurz nach dem Mauerfall warst du Kind, ne, in
Ja.
Prenzlauer Berg, das damals noch ganz anders aussah als heute, die
Total.
Klischees, die es auch gibt über diesen Stadtteil. Ich habe dir ja so einen Umschlag geschickt, den hast du vor dir liegen. Wir wollen ein bisschen, haben wir uns inspirieren lassen von dem Element, mit dem du auch immer in deinen Formaten arbeitest. Da sind ein paar Bilder drin. Jetzt gibt es ja keine Geschichte, die ich dir erzählen kann, aber wir wollen so ein bisschen gucken, ob wir anhand von, ich sag mal, Fernsehsendungen aus deiner Kindheit, Jugend auch irgendwie dahin
Ich
zurückkommen.
bin
Und ich
ganz
habe ein
gespannt, weil
paar Bilder.
ich war noch nicht in der Situation umgekehrt. Ich kenne das nur, dass
Ah!
ich anderen Menschen Bilder in die Hand drücke und sage
Stimmt,
so.
ja.
Das heißt, ich nehme jetzt das erste Bild
Ja, genau.
und.
Du nimmst das erste Bild und du musst aber nicht raten oder wissen. Es geht mir eher um Assoziationen.
Ja.
Was fällt dir dazu ein? Was siehst du?
Ich sehe die für mich damals, muss ich wirklich sagen, größte Talkshow-Queen und schon auch ein bisschen Vorbild, was Moderation betrifft, Arabella Kiesbauer. Und man sieht sie hier in ihrem Studio sitzen, im Hintergrund das Publikum klatschen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen eine Gänsehaut gekriegt, weil ich habe lange nicht mehr an Arabella gedacht, aber die hat für mich damals auch, es klingt bescheuert, aber ein bisschen zu meinem Leben dazu gehört, weil neben der Tatsache, dass ich so ein Abenteuerspielplatzleben draußen geführt habe, muss ich auch zugeben, war ich auch ein krasses Fernsehkind. Also wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule und eben nicht draußen war, dann habe ich einfach den Fernseher angemacht. Und auch da haben mich meine Eltern machen lassen, weil ich glaube, ich war auch nach der Schule meistens alleine oder maximal mit meiner Schwester zu Hause. Und ich habe Talkshows geliebt. Und Arabella war schon auch mit die coolste. Also ich glaube, Arabella und Andreas Türk waren schon meine beiden Favoriten, so was diese Shows betrifft.
Ich finde, es steht auch so für seine Zeit. Ja. Ne? Also das waren ja Talkshows. Damals war es super unkonventionell, nicht Prominente einzuladen, sondern in Anführungsstrichen so normale Menschen. Und sie hat es dann aber auch echt auf die Spitze getrieben. Es gab ständig so Sexthemen. Ich habe jetzt nochmal geschaut, sowas wie Frauen beraten Nieten im Bett oder sein kleiner Freund. Wie groß muss er sein? Das hast du dir quasi als Kind mittags angeguckt.
Ach, du ja, gut, dass du mir
und es gab auch immer wieder Beschwerden und so. Aber damals war das eben, ja, es war so, wie man heute wahrscheinlich irgendwie durch TikTok scrollen würde als Teenager, haben wir uns das gegeben, ne?
Wow, also jetzt wundere ich mich gar nicht mehr, dass ich auch heute so Reality-TV-Ultra bin, weil das, ich, siehst du, hättest du mich jetzt gefragt, worum ging es da damals, hätte ich dir das noch nicht mal richtig sagen können. Ich habe natürlich nur abgespeichert, dass da schon relativ viel gestritten wurde, aber ich, das ist echt wirklich eine gute Frage, warum hat mich das als Kind so gut unterhalten? Das ist ja eine sehr, sehr strange Erkenntnis gerade. Vielen Dank dafür. Aber hast du das auch geguckt und hast es genauso wenig wie ich registriert, dass es und auch erst später gecheckt, was es dann eigentlich für eine Talkshow war?
Also ich glaube, ich hatte nicht so eine intensive Beziehung zu Arabella als Moderatorin oder als Host wie du. Ich erinnere mich aber genau an dieses durch die Talkshows seppen und an, also meine Sendung nach der Schule war immer Sailor Moon.
Oh, ja.
Ich hatte wirklich Streits mit meinen Eltern, weil die dann Mittagessen wollten und ich Sailor Moon gucken. Mhm. Und dann gab es irgendwie Fernsehverbot. Ich weiß nicht, ob es das in eurem Haushalt auch manchmal
noch
gab.
Noch nie gehört davon, wirklich nicht. Also ich glaube, ich könnte jetzt, wenn du so sagst, wahrscheinlich, ich bin echt sehr anti-autoritär. Also Fernsehverbot, komplettes Fremdwort.
War für mich damals ziemlich schlimm. Aber dann gucken wir doch mal aufs nächste Bild, wen du da entdeckst.
Oha. Deutschland sucht den Superstar und zwar die erste Staffel, ne?
Ja.
Wow, mit Juliette und natürlich auch noch mit
und Alexander.
Ja, mit Alexander Klavs, dem Gewinner. Aber
Daniel Kübelböck.
Daniel Kübelböck, rest in peace, ne? Krass. Und Dieter Bohlen, ja, das ist echt eine ganz verrückte Zeit gewesen. Und ich muss sagen, ich war, glaube ich, genauso dabei wie alle anderen Menschen zu diesem Zeitpunkt. Warst du in irgendwen verknallt oder so von denen?
Nee.
Okay.
Aber ich habe es auch verfolgt und so mitgefiebert. Das weiß ich noch. Und mich interessiert natürlich aus heutiger Sicht, oder ich habe gelesen, dass du ja Theater gespielt hast in deiner Kindheit und dann das aufgegeben hast, weil du Castingsituationen so schrecklich fandest.
Also ich habe es lustigerweise nicht aufgegeben. Erst jetzt sozusagen, als ich erwachsen wurde, dann irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Schauspielerei generell. Aber ja, ich fand das ganz schlimm, gar nicht unbedingt nur die Casting-Situation selbst, sondern auch dieses immer darauf warten zu müssen, dass man da hingeht und dann jemand anderes darüber entscheidet, bist du jetzt gut oder bist du nicht gut? Mhm. Und teilweise, das ist mir dann auch erst später bewusst geworden, so als Kind, das macht schon voll was mit einem, dass man immer wieder auch Ablehnung erleben muss in einer Form, wie man die ja so im normalen Leben gar nicht erleben würde, außer natürlich, man ist irgendwie verknallt und ein Junge sagt, will nichts von dir oder, also so, das passiert natürlich schon, aber da habe ich das in so einem Ausmaß erlebt, dass ich dann da teilweise so von Castingrunde zu Castingrunde immer weiter und für die krassesten Kinohauptrollen, zum Beispiel Heidi damals, hätte fast die Möglichkeit gehabt, Heidi zu spielen und immer weitergekommen und auch so andere wirklich Filme mit sehr, sehr großen Rollen und ich hatte dann so ein bisschen das Problem, dass ich, glaube ich, schauspielerisch immer relativ doll überzeugt habe. Und meine Casting-Agentur hat damals sogar zu mir gesagt, ich bin eine derjenigen, die fast immer in die letzte Runde kommt. Und dann ist es fast immer gescheitert. Das heißt, ich habe so viel Wochen und Monate und Zeit und Energie investiert, um dann zu hören, ja, also irgendwas fehlt uns, irgendwas passt da jetzt nicht. Und oft ging es zum Beispiel auch um die Optik, dass dann mir zum Beispiel gesagt wurde, mein Gesicht wäre zu speziell oder so. Oder bei dem anderen Mädchen könnte man sich da irgendwie mehr mit identifizieren, keine Ahnung. Ja, und deswegen habe ich irgendwann angefangen, Castings richtig scheiße zu finden, aber habe das trotzdem noch bis zu meinem, glaube ich, 17. oder 18. Lebensjahr weiter durchgezogen. Also bis dahin habe ich noch weiter mich mit der Scheiße rumgeschlagen, bis ich dann gemerkt habe, dass ich andere Sachen viel lieber machen möchte.
Wie geht's dir heute, wenn dich jemand so bewertet?
Ich bin ja bescheuerterweise danach dann in eine Situation gerutscht, in der ich auch permanent bewertet wurde, womit ich gar nicht gerechnet habe, weil ich ja dann später, also mit Anfang 20, angefangen habe mit Musikjournalismus, vor allen Dingen eben in Bezug auf Deutschrap. Und da ging es dann los, dass unter jedem Interview bewertet wurde, ob ich jetzt geil bin oder nicht und ob ich für irgendwen, ich weiß nicht, ob ich sowas sagen darf, ohne dass es jetzt gepiept werden muss, aber ich sage jetzt einfach, ob ich fickbar bin und so weiter. Und das war dann natürlich irgendwie noch viel schlimmer, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich bin jetzt hier in einer Welt gelandet, in der ich eigentlich nur zeigen möchte, dass ich gute Interviews führen kann. Und auf einmal ging es halt um eine ganz andere Form der Bewertung. Und das habe ich auch jahrelang ausgehalten. Und ich muss sagen, ich bin jetzt richtig doll glücklich.
Bevor Lotti so eine erfolgreiche Podcasterin geworden ist, war sie zu Hause in der Welt des Rap und Hip-Hop. 2010, mit 22 Jahren, hat sie ihr erstes Video-Interview für das YouTube-Format 16 Bars geführt. Zu Gast war damals Sido. 5 Jahre lang war sie das Gesicht, der Kopf von 16 Bars und hatte Millionen Klicks. Dann hat sie die Rapper-Interviews auf ihrem eigenen YouTube-Kanal weitergeführt. Parallel dazu hat sie außerdem 8 Jahre lang die wöchentliche Radiosendung Irgendwas mit Rap auf Fritz vom RBB moderiert. Sie hat also in dieser ganzen Zeit so gut wie jeden Deutschrapper interviewt. Crow, Haftbefehl, Die Atzen, Materia, KIZ, Casper, alle waren bei ihr vorm Mikro. Und auch ihr eigenes Hörbuch, das quasi der Start ihrer Podcast-Karriere war, spielt in der Rap-Welt. In das allerletzte Interview geht es um Clara, eine junge Frau, die Rap-Moderatorin wird und den erfolgreichsten Rapper Deutschlands umbringen will.
Ich merke, dass dieses Podcasting und einfach so zu sein, wer ich bin, machen zu können, was ich möchte und dafür, also wenn ich bewertet werde, tollerweise zum Glück immer sehr, also ich glaube, dass die meisten Menschen sehr wertschätzend mir in meiner Arbeit aktuell gegenüber sind und auch schon die letzten Jahre. Aber ich glaube schon, dass auch die Tatsache, dass ich zum Beispiel nicht mehr gern vor der Kamera bin, damit zusammenhängt, dass ich keinen Bock habe, mich bewerten zu lassen und vor allen Dingen nicht, was meine Optik betrifft, was ja auch totaler Quatsch ist. Also ich bin mit mir im Reinen. Aber ich bin richtig froh, dass niemand mehr irgendwie sagt, du hast was gut oder schlecht gemacht oder du bist in meinen Augen schön oder nicht. Das will ich alles gar nicht mehr hören. Das ist mir auch alles scheißegal, weil ich bin mit mir, wie gesagt, zufrieden. Aber ich bin da auch nicht mehr drauf angewiesen. Und deswegen ist das eigentlich, so wie es jetzt ist, richtig, richtig toll.
Schön, aber langer Weg.
Ja,
auf jeden Fall. Und fieser Weg. Mit,
ja.
Also.
Sehr unangenehm.
Okay, ich glaube, zwei Seiten müsstest du da noch haben.
Schön, mal umgekehrt das so erleben zu können. alles klar, Frauentausch. Eieiei. Aber auch wirklich mit einem der Helden. Wenn man heißt der Ingo?
Oh Gott, ich weiß es nicht. Aber ich möchte an dieser Stelle, sage ich jetzt einmal für alle, die das von dir nicht wissen, du hast einen Trash-TV-Podcast auch oder Reality-TV-Podcast mit Max-Richard Lessmann. Radio Island heißt der. Wer, Frauentausch, habt ihr darüber schon mal gesprochen? Wäre das ein Format, das qualifiziert?
Zugegeben haben wir noch nie über Frauentausch gesprochen. Die Art von Reality-TV, über die wir sprechen, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also wir reden mehr so über Dating-Shows und über so Sachen wie Sommerhaus oder Dschungelcamp. Frauentausch, muss ich zugeben, ist selbst mir, und das ist mir damals vielleicht auch noch nicht so bewusst geworden, weil ich habe als Teenie auf jeden Fall auch Frauentausch gesuchtet und jeden Tag geguckt. Aber selbst mir ist es dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, zu krass geworden. Also teilweise sind da ja auch Sachen passiert im Nachhinein, wo man sagen muss, boah, dass das so ausgestrahlt werden konnte, ohne dass das eingeordnet wurde, so in den Jahren, das ist schon wirklich, ist schon unglaublich. Da in dem Kontext kann ich auch erzählen, ich glaube vor 4 Jahren oder so, dann mache ich halt den Fernseher an mitten in der Nacht und dann kam eine alte Frauentauschfolge, in der eine Frau getauscht wurde zu einer lesbischen Frau. Und die war so schrecklich, diese Folge, weil diese eine Frau, die da hinkam, so menschenverachtend sich geäußert hat. Und es lief einfach, die hat wirklich die schlimmsten Sachen gesagt. Und ich saß da vom Fernsehen und war so, das kann ja nicht sein, dass es jetzt so im Jahre 2020 oder 21, wann es war, dass das so ausgestrahlt wird und niemand was dagegen sagt. Und ich habe sowas noch nicht oft gemacht, aber ich habe dann angefangen, Storys darüber zu drehen und habe halt gesagt, ey, das ist unglaublich, ich kann es gerade nicht fassen, weil das ist irgendwann vor 10 Jahren so passiert ist, okay, aber dass das heute immer noch ausgestrahlt wird, ohne Einordnung, ohne irgendwas, ich wollte keinen Shitstorm für irgendwen, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass es nicht gut ist. Und ich glaube, es hat 24 Stunden gedauert und die komplette, also wirklich, ich glaube, gefühlt 85 Staffeln Frauentausch wurden auf Eis gelegt und es wurde quasi intern von wem auch immer, wer das ins Leben gerufen hat, gesagt, wir werden jetzt alle Folgen nochmal prüfen von Staffel 1 bis heute. Und da war ich wirklich ganz doll glücklich darüber, weil es eben gar nicht darum ging, die jetzt outzukornen und zu sagen, ihr seid scheiße, sondern ihr habt da was versäumt. Und ich fand es ganz toll, dass die sich dann selber eingestanden haben. Wir werden das nochmal überprüfen und wir werden alle Folgen runternehmen, die eben in so eine Richtung gehen, dass sie so krass diskriminierend sind und so menschenverachtend, dass wir die einfach nicht mehr zeigen können. Und deswegen war ich ganz stolz, weil ich ein ganz kleines bisschen dazu beigetragen habe, dass Frauentausch, zumindest so wie man es jetzt heute abrufen kann, vielleicht ein kleines bisschen weniger schlimm geworden ist. Ja, das
Stark.
Ist meine Anekdote dazu. Ja. Aber der übrigens hier, das ist, glaube ich, der, ja, der gesagt hat, alles bleibt so, wie es ist.
Wie es ist. Ja. Halt, stopp.
Genau, halt, stopp. Das ist auch natürlich ein Zitat, was bis heute in meinem Wortschatz und auch, also das, ja, das wird immer für immer wahrscheinlich in unser aller Köpfen bleiben. Das ist auch gut so.
Halt, stopp. Jetzt
hallo,
reicht es.
Hallo,
nein, nein, jetzt rede ich. Es ist mein Haushalt.
Ja, aber du hast es raus.
Hier. Halt, stopp. Das bleibt alles so, wie es hier ist.
Okay, das letzte Bild.
Das ist Aktenzeichen XY ungelöst. Eieiei, das muss ich wirklich sagen, das hat mich wirklich schon sehr, sehr geprägt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann es angefangen hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das einbilde, dass es wirklich so klassisch war, dass vielleicht das irgendwann mal bei meiner Mutter lief und ich dann so heimlich das irgendwas mit mir gemacht hat. Aber das war für mich auf jeden Fall wirklich das erste True-Crime-Format meines Lebens und auch etwas, was ich ganz, 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 ganz lange geguckt habe. Ich muss aber zugeben, dass ich es aktuell nicht mehr so viel gucke, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich mich oft nicht so wohl danach gefühlt habe. Mhm. Das habe ich damals gar nicht so gespürt, als in meinem Leben an sich alles so halbwegs gut war, konnte ich nämlich auch tatsächlich viel, viel mehr mich mit True Crime auseinandersetzen, als ich das heute kann. Und deswegen gehört Aktenzeichen XY auf jeden Fall so in meiner Vergangenheit zu einem meiner, würde ich auch sagen, auch wenn es natürlich auch ein bisschen makaber klingt, aber schon zu einem meiner Lieblingsformate im deutschen Fernsehen, aber heute eben eher nicht mehr so.
Ich glaube, du bist nicht alleine mit den Lieblingsformaten. Es ist eine der ältesten Fernsehsendungen, eine der ältesten Sendungen im ZDF. Es gibt es seit 1967. Und da ist ja das Ziel dieses Formats ist ja tatsächlich, ungeklärte Kriminalfälle aufzuklären. Ne? Also oft wendet sich die Polizei an diese Redaktion, wenn sie sagen, wir kommen hier nicht mehr weiter. Wir haben alles versucht. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Sie haben über 5000 ungelöste Fälle behandelt seit Start dieser Sendung und eine Aufklärungsquote von, was schätzt du?
Das finde ich jetzt wirklich interessant. Ich würde jetzt sagen, 40%.
Das ist richtig, richtig gut, Lotti.
Nee, achso, ich dachte, das ist richtig.
Nein, die Aufklärungsquote ist 38,9%. Okay. Also ich gestehe dir das als wow. Win zu, weil da ist ein Rundungsprozent locker mit drin. Und das finde ich faszinierend. Also was für einen Einfluss dieses Format hat und was sie damit auslösen können.
Ich muss auch sagen, wenn ich das geguckt habe, ich habe mir immer gewünscht, ich hätte Informationen, die ich weitergeben könnte. Das hat mich natürlich auch immer am meisten berührt, wenn man dann wusste, jemand zum Beispiel auch irgendwie vermisste Menschen wurden wiedergefunden oder es wurde eben wirklich ein Täter überführt. Aber ich muss auch sagen, manche dieser Einspieler dieser Filme, die waren schon echt auch heavy, also so wirklich auch gruselig, wo man sich denkt, eigentlich wäre das vielleicht für eine, dann für, wirklich, ich weiß nicht, ob es eine Altersbeschränkung gibt, aber eher so ab 16 und nicht unbedingt wie bei mir ab 12 oder 10 oder so.
Aber umso spannender finde ich ja, dass du sagst, heute kannst du es dir gar nicht mehr so gut angucken, weil ich hätte gedacht, dein Job ist doch eigentlich ganz ähnliche Geschichten aufzubereiten. Warum fallen dir die leichter?
Ich habe ja jetzt die letzten Jahre bei Weird Crimes natürlich wirklich ganz spezifisch True Crime Fälle aufgearbeitet, obwohl ich sagen muss, dass es ja immer mit dem Versuch war, diesen weirden Twist mit drin zu haben, der natürlich oft dafür sorgt, schon von Hause aus quasi, dass die Geschichten einfach ein bisschen weniger oft ein bisschen weniger blutrünstig oder ein bisschen weniger brutal, ein bisschen weniger schrecklich sind. Es gab natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber alleine deswegen war die Art von True Crime, mit der ich mich da beschäftigt habe, anders als zum Beispiel bei Aktenzeichen XY ungelöst, wo finde ich auch ganz, ganz oft, also ich habe das Gefühl, in jeder Folge, und das tut mir auch so weh, passiert zum Beispiel, dass irgendwie eine ältere Oma überfallen wird in ihrer eigenen Wohnung und so. Und das finde ich wirklich immer ganz, ganz schrecklich. Das kann ich dann auch so detailliert gar nicht sehen. Ich erzähle nämlich ja auch, wenn ich True Crime Fälle erzähle, gar nicht so detailliert, wenn zum Beispiel Gewalt ausgeübt wird, was dann da für Verletzungen passieren oder so. Das lasse ich halt auch alles bewusst weg. Und deswegen ist es verrückt, dass mir selber bewusst geworden ist, je mehr ich mich dann auch mit True Crime im beruflichen Sinne beschäftigt habe, desto weniger konnte und wollte ich es so die letzten Jahre auch selbst in Anführungszeichen konsumieren. Und jetzt zum Beispiel auch beim neuen Podcast geht es ja auch genau deswegen gar nicht nur um True Crime, weil ich einfach gesagt habe, es ist mir zu viel. Ich möchte mich nicht immer nur mit dem Allerschlimmsten auf der Welt auseinandersetzen, was Menschen so anderen Menschen Schreckliches antun. Und deswegen ist vielleicht auch ein bisschen Sinnbild, dass meine Abkehr vom klassischen True Crime, mit dem ich mich früher ganz normal irgendwie die ganze Zeit beschäftigen konnte, dass das ja sich so ein bisschen geändert hat, aber ich glaube auch durch meine Umstände. Also früher, als mein Leben noch irgendwie sehr viel mehr in Ordnung war als heute, konnte ich das mir alles irgendwie anhören und konnte damit viel, viel besser umgehen. Und heute habe ich halt gemerkt, mir geht schon oft genug so sehr, sehr schlecht. Und dann möchte ich mich lieber mit schönen Dingen beschäftigen, die mich glücklich machen und die mich ablenken, als mit Dingen, die mich noch mehr daran zweifeln lassen, was es alles für eine schreckliche Welt ist, in der man lebt. So, ja.
Ist das also so ein Resilienzthema, also eine Frage von so emotionalen Abwehrkräften vielleicht auch, inwieweit man sich mit diesen Geschichten auseinandersetzen kann?
Ich glaube ja eigentlich, dass ich eben ein sehr, sehr resilienter Mensch bin und
Stimmt, sagtest du ja eben, ja.
das auch noch mehr werden musste die letzten Jahre. Aber vielleicht ist es dann so ein bisschen so selektiv im Sinne von, wenn ich mich mit etwas, was Resilienz von mir erfordert, nicht zwingend auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel True Crime, was ich auch einfach skippen könnte und nicht irgendwelche Ressourcen quasi von mir angreifen müsste, die dafür sorgen, dass ich mich frage, brauche ich jetzt gerade Kraft, um es auszuhalten, dass es dann wie so eine Art Filter ist, so das kommt, das schieben wir mal jetzt weg, weil wir brauchen die Resilienzkraft für ganz, ganz andere Dinge. Vielleicht ist das die Lösung, dass ich dann sozusagen für mich gesagt habe, ich kann es zwar, aber ich will es nicht, weil warum? Ich muss mich irgendwie oft genug eh schon mit sehr, sehr gruseligen Sachen auseinandersetzen.
Und bei dem neuen Format ist es ja jetzt so, ne, du hast gesagt, okay, jetzt könnten es auch mal Wunder sein oder Katastrophen oder interessante Biografien, faszinierende Biografien. Und ich frage mich in Zeiten, wo ja eigentlich auch es so viele True Crime Podcasts gibt, dass allen langsam mal die Stories ausgehen müssten, glaubst du, dass du damit auch mal wieder einen Trend setzen wirst für dieses Genre?
Interessante Frage, weil ich habe mich selber auch schon gefragt, wie es so anderen damit geht, dass man sich sozusagen auch immer nur in diesem gleichen Genre bewegt, ob das nicht für andere sich auch vielleicht irgendwann nicht mehr so richtig anfühlt. Zum Beispiel gibt es ja auch Mord of Ex, die dann True Love angefangen haben und da geht es um Liebesgeschichten. Und da habe ich mir auch schon gedacht, das ist vielleicht ein bisschen ein ähnliches Prinzip, dass man irgendwie gesagt hat, so man nimmt genau das Gegenteil davon und es geht um Liebe. Und vielleicht wird das auch bei anderen Podcast-Menschen quasi aus dieser Welt noch passieren, weil ich glaube, es werden niemals True Crime Stories ausgehen, schlimmerweise, weil es wird immer Verbrechen geben. Aber es geht schon auch wirklich einem irgendwann, glaube ich, echt auch ein bisschen an die Substanz und an die Psyche, wenn man sich damit jede Woche die ganze Zeit immer beschäftigt und das dann auch noch teilweise mit so schrecklichen Fällen, wie das ja auch in anderen Podcasts der Fall ist. Deswegen, wer weiß, vielleicht für die mentale Gesundheit von allen True Crime PodcasterInnen, vielleicht habe ich damit einen Trend gesetzt. Das wäre natürlich toll, weil für mich war, wie gesagt, klar, ich will wahre Geschichten erzählen, aber die können auch einfach mal schön sein oder mal ein Happy End haben und das tut mir, glaube ich, gerade auch richtig gut.
Du hast zwei Formate gemacht, mit denen, die das True Crime oder Crime-Genre in der Podcast-Welt geprägt haben. Das erste war eins, wo du dir die Geschichte ausgedacht hast, mit das allerletzte Interview. Und Weird Crimes war eins, wo ihr mit passierten, echten Geschichten gearbeitet habt, True-Crime-Fällen. Wenn du so gerne erzählst, ist das nicht viel schwieriger? Also gerade mit meinem journalistischen Hintergrund höre ich das und denke so, boah, wie gut macht man Faktenchecks, wenn man gleichzeitig so Bock hat, eine geile Geschichte zu erzählen? Und dann sind es ja auch oft Stories aus den 90er oder also die wirklich 20, 30 Jahre zurückliegen, wo ich mir vorstelle, da haben sich manche Geschichten ja auch so verselbstständigt und dann geht man irgendwie zu Reddit oder in irgendwelchen Foren und liest Sachen, die man entweder nicht mehr checken kann oder die sich gut erzählen, aber die gar nicht wirklich so passiert sind. Was hast du da für einen Anspruch an dich selber und kann man den immer erfüllen, wenn man wöchentlich oder zweiwöchentlich veröffentlicht?
Also das ist ehrlich gesagt wirklich mit das Anstrengendste, dass ich natürlich absolut den Anspruch habe, wenn ich sage, ey, das ist ein True Crime Podcast oder ein True Story Podcast, dann will ich natürlich keine Scheiße erzählen. Aber das Problem ist, wie du schon gesagt hast, bei vielen Sachen gibt es entweder viel zu viele Informationen und dadurch gibt es dann auf der einen Seite die Aussage, auf der nächsten Seite die Aussage. Und ich habe dann immer das Gefühl, die Wahrheit ist vielleicht irgendwo dazwischen. Auf der anderen Seite gab es ja auch immer wieder Fälle, die eher unbekannt waren. Das heißt, ich hatte dann eigentlich kaum Material und wusste gar nicht, wo soll ich jetzt hier meine Antworten finden und wo kann ich vielleicht irgendwie noch mehr Quellen heraussuchen. Manchmal gab es teilweise nur einen einzigen Zeitungsartikel und daraus musste ich irgendwas machen. Und deswegen ist es natürlich eine super krasse Herausforderung, da diesen schmalen Grat zwischen ich will es spannend erzählen, aber ich will auch jetzt mir nichts dazu ausdenken. Aber natürlich ist es mittlerweile so, dass ich glaube ich, und das ist auch wahrscheinlich legitim, manche Sachen natürlich ein bisschen ausschmücken muss, wenn ich sie erzähle, damit das Ganze sich einfach trägt. Aber ich würde das quasi nie in einem Rahmen machen, der irgendwelche falschen Informationen weitergibt, weil an dem Punkt würde ich dann lieber sagen, dann gibt es quasi die Geschichte hier nicht. Wenn die Geschichte nicht genug hergibt an sich, dann ist das nicht die richtige Geschichte, um sie zu erzählen. Aber natürlich ist es ein schmaler Grat, weil man manchmal auch einfach ein bisschen mutmaßen muss. Ich versuche das dann auch erzählerisch in der Art und Weise, wie ich dann formuliere, im Konjunktiv oder dann auch eine persönliche Meinung mit reinzubringen, um das auch einordnen zu können. Aber das ist schon wirklich oft eine riesengroße Qual für mich, weil ich manchmal zum Beispiel auch, wenn schon ein Fall für mich komplett fertig geschrieben ist und ich denke, ich habe alles jetzt recherchiert, ich weiß alles und dann finde ich irgendeine Quelle und die sagt, alles ist anders und dann bin ich so, ach du Scheiße. Alles wieder wegmachen, alles wieder von vorne. Und ja, da habe ich schon echt oft Probleme gehabt und ich versuche dann auch manchmal dann innerhalb der Podcasts zu sagen, ey, es gibt hier ganz viele verschiedene Informationen dazu. Ich habe mich, wie gesagt, irgendwie versucht, jetzt in der Mitte mit mir selbst darauf zu einigen, dass das die Wahrheit ist. Aber so 100.000% kann man natürlich bei so einem Projekt, wo man dann auch so schnell abliefern muss, das, und vor allen Dingen mache ich es ja auch wirklich komplett alleine, ne? Also es gibt, glaube ich, auch viele andere, und das finde ich auch total legitim, Menschen in dieser Podcast- und True-Crime-Szene, die einfach ein Team auch haben und Menschen, die ihnen zuarbeiten und die mit Fact-Checking machen und redaktionell zuarbeiten. Aber ich schreibe jede einzelne Geschichte halt wirklich und recherchiere sie von der ersten bis zur letzten Sekunde komplett alleine. Und deswegen ist das natürlich schon manchmal ein bisschen anstrengend und manchmal auch ein bisschen eine Gratwanderung so.
Und auch sehr viel Verantwortung, ja, gerade voll. Gegenüber den Leuten, die diese Geschichten erlebt haben. Ne? Also ich bin manchmal froh, dass ich geschaut out an dieser Stelle an mein Team, weil die sind manchmal strenger als ich in so Faktenchecks oder wenn wir machen ja manchmal so Einschübe, wo ich nochmal Fakten und sowas dazugebe und dann denke ich, ja, kann man das nicht so sagen? Und meine Kollegin sagt dann, nein, nein, Eva, kann man nicht so sagen.
Boah, es gäbe noch so viel mehr Aspekte von True Crime, dem ganzen Genre, der Szene zu besprechen. Aber das haben wir schon mal gemacht bei Deutschland 3000 und deswegen lasse ich das hier aus. Paulina Kraser war nämlich auch schon mal zu Gast. Die kennt ihr bestimmt von Mordlust. Mit ihr habe ich sehr ausführlich gesprochen darüber, was die Faszination für True Crime ausmacht und aber auch, was die Kritikpunkte daran sind. Die Folge findet ihr, wenn ihr in eurer Podcast-App im Deutschland 3000-Feed in den Juli 2021 scrollt.
Aber natürlich möchte ich auch darüber sprechen, was dein Alltag, dein Arbeiten oder wie du eben schon angedeutet hast, eigentlich alles prägt seit ein paar Jahren, nämlich deine Gesundheit beziehungsweise die nicht mehr vollständige Gesundheit, dass du erkrankt bist. Ich habe jetzt aber auch, als ich mir nochmal so ganz alte Interviews angehört habe, festgestellt, dass dein Körper eigentlich immer schon irgendwie rumgemuckt hat. Kann das sein? Also ja. Ich habe so zum Beispiel mir die sehr schöne Hotel Matze-Folge von 2017 angehört und damals warst du auch gerade irgendwie, glaube ich, frisch wiedergenesen von einer Krankheit und so. Und ich habe mich gefragt, würdest du sagen, dein Körper hat dich immer schon herausgefordert oder hast vielleicht auch gerade in dieser Phase damals du ihn herausgefordert?
Ja, eine sehr gute Frage und es ist auf jeden Fall beides. Also sowohl als auch. Ich glaube, dass ich schon als Kind irgendwie immer anfälliger war für jede Scheiße, die man so mitnehmen kann als andere. Also ich hatte ständig irgendeine krasse Bronchitis. Ich war immer krank gefühlt. Und bei mir wurde das dann aber natürlich auch schlimmer mit dem, sage ich mal, so ein bisschen auch Workaholic-Lifestyle, den ich relativ früh an den Tag gelegt habe, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich so angefangen habe beim Radio und dann eben auch vor der Kamera für Interviews zu arbeiten. Und klar, ich habe auf jeden Fall auch meinen Körper dann noch zusätzlich richtig krass herausgefordert, indem ich irgendwann angefangen habe, wirklich sehr, sehr viel zu rauchen und sehr, sehr viel zu feiern. Ich habe auch wirklich dann oft und viel Alkohol getrunken. Also ich habe auf jeden Fall nicht gut gelebt. Es gab dann zum Glück irgendwann so eine Wende auch in meinem Leben, dass ich angefangen habe, Sport zu machen. Ich habe irgendwann zum Glück aufgehört zu rauchen und so. Aber bis dahin war es wirklich ein langer Weg. Und ich habe immer wieder von meinem Körper so eine Schelle bekommen, von wegen, jetzt reiß dich mal zusammen. Wir brauchen jetzt Ruhe und ich habe aber meinem Körper diese Ruhe nicht zugestanden, weil ich dann immer dachte, auch so, ich hatte immer diesen Druck, wenn ich zum Beispiel krank bin, ich darf keinen Job absagen. Wenn irgendwie ich dann ersetzt werde durch irgendeine andere Person, dann bin ich weg vom Fenster. Und es war immer dieses so, ich muss funktionieren und das wurde mir, glaube ich, auch so ein bisschen gespiegelt. Also das war nicht nur ich, sondern man hatte auch das Gefühl, in der Welt bist du dann eben ganz schnell weg vom Fenster, in der ich mich eben bewegt habe, wenn man zu lange irgendwie ausfällt oder sich zu lange eine Pause nimmt. Und das hat dazu geführt, dass ich oft krank aufgelegt habe. Ich habe krank moderiert, egal ob im Radio oder auf der Bühne. Und dann, das, ich habe krasserweise vorhin ein Foto gefunden von 2016. Da habe ich zum ersten Mal in der Notaufnahme gelegen wegen Herzrhythmusstörungen. Und da wusste niemand so richtig, woher das kommt. Und es war eigentlich nur die Erklärung, ich habe so wochenlang so eine Erkältung verschleppt, immer und immer wieder und immer wieder bin ich trotzdem auf die Bühne und habe trotzdem Radio gemacht und so. Und dann hat man mir halt auch gesagt, so, du musst dich mal auskurieren. Und sowas ist halt immer wieder passiert. Und dann sind aber auch eben 2017 oder 2018 gab es dann auch so richtig krasse Warnschüsse, wie zum Beispiel einfach einen Arterienverschluss in der Hand. Und da war so, okay, scheiße, kurz vor dem muss der Finger amputiert werden. Und ich habe es gar nicht verstanden. Und damals war die Vermutung, dass das wahrscheinlich die Konstellation aus Rauchen und Pille gewesen sein könnte, weil es schon relativ ungewöhnlich war, dass man mit Mitte, Ende 20 irgendwie einen Arterienverschluss hat und fast eine Amputation braucht. Ja, irgendwie war die Grundkonstellation in meinem Körper auch schon immer so, eigentlich hätte man ihn besonders hegen und pflegen müssen, besonders doll auf ihn aufpassen müssen. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Und als ich es dann verstanden habe und als ich angefangen habe, auf mich aufzupassen, habe ich ein paar Jahre dann gehabt, in denen ich dafür belohnt wurde. Und dann kam eben leider dieses Virus in mein Leben und meinen Körper und hat dann aber alles irgendwie komplett auf den Kopf gestellt. So, ja.
Und das Virus Corona kam zu einem Zeitpunkt, und ich will aber nicht makaber klingen, aber es ist ja wirklich dramatisch, dass du die Liebe deines Lebens geheiratet hast und 4 Wochen später an Covid erkrankt bist. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass man heiratet und gemeinsam ja Pläne schmiedet und Träume verfolgen möchte, die nicht nur für 4 Wochen gehen, sondern für ein ganzes Leben. Wie schnell hat sich dann mit deiner Erkrankung herausgestellt, dass ihr viele von diesen Träumen nicht verwirklichen können werdet?
Es hat ein bisschen gedauert. Es ist auch krass, jetzt, wo du gerade fragst, wenn wir über das Thema reden, kann ich dir sagen, es ist heute genau 3 Jahre her. Also genau heute vor 3 Jahren war
der 8. November.
Ja, das ist sozusagen für mich der offizielle Start von diesem ganzen Albtraum für mich gewesen. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich das niemals gedacht. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich so, wie man das halt denkt, man wird krank. Ja, okay, in ein paar Tagen, in ein paar Wochen bin ich wieder fit und dann ist alles wieder gut. Und dann hat es sich aber eben gezogen und dann wurde es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und selbst als ich im Krankenhaus war und schon die ersten Diagnosen hatte und die ersten seltsamen Dinge irgendwie passiert sind und ich dachte, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein und ich schon irgendwie alle möglichen Medikamente nehmen musste und Insulin und bla, dachte ich noch so, das wird alles wieder gut. Also auch da war ich noch sehr, sehr hoffnungsvoll. Und dann hat sich das aber so Schritt für Schritt eingeschlichen. Und ich glaube, es war mit jedem Tag, der vergangen ist und mit jeder Woche und jedem Monat, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, oh scheiße. Ich glaube, das wird nicht wieder gut. Und ich glaube, so richtig, richtig habe ich das so seit dem Einjährigen, also als ich so das erste Jahr hinter mir hatte. Und da habe ich dann so gemerkt, ey, ich kann das vergessen, dass das alles wieder gut wird. Also diese Sachen, ich wusste natürlich zum Beispiel, Typ 1 Diabetes wird nicht wieder weggehen. Das ist unheilbar, das war klar. Aber es gab so Sachen wie mein Herz-Kreislauf-System und auch andere Stoffwechselprozesse haben ja plötzlich nicht mehr funktioniert. Und man hat mir gesagt, ja, du kriegst jetzt erstmal Medikamente. Das wird sich schon wieder von alleine, sobald das Virus quasi aus dem Körper raus ist, wird sich das regulieren. Und ich habe gedacht, ja, okay, dann wird sich das regulieren. Genauso wie mit, wir sind Herzmuskelzellen abgestorben. Und man hat mir gesagt, in ein paar Wochen ist es wieder vorbei. Niemandem sterben quasi länger als ein paar Wochen Herzmuskelzellen ab. Das funktioniert ja so nicht. Aber das hat halt nicht aufgehört. Und deswegen, das hat sich dann immer mehr so in eben zur neuen Normalität entwickelt und jetzt sitze ich 3 Jahre später hier und das ist so absurd, weil es ist quasi, natürlich ist es an vielen Stellen auch besser geworden. Ich habe auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr Energie als noch vor 3 Jahren und so, aber ganz viele Sachen sind einfach haargenau so, wie sie vor 3 Jahren waren und deswegen.
Was zum Beispiel?
Mir sterben immer noch Herzmuskelzellen ab, also meine Blutwerte diesbezüglich sind wirklich fast genau so, wie als ich das erste Mal in der Notaufnahme war und man mir gesagt hat, oh, Verdacht auf Herzmuskelentzündung, du musst hier bleiben. Also meine Blutwerte haben sich seitdem nicht geändert und das ist ein Phänomen im negativen Sinne, was sich niemand erklären kann. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr beängstigend, muss ich sagen. Also das ist auch immer das, was mich am allermeisten belastet. Die Tatsache, dass ich weiterhin jeden Tag Medikamente nehmen muss, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Aber natürlich denke ich manchmal so, ach, es wäre schon cool, wenn mein Blutdruck und mein Puls und mein Fettstoffwechsel und alles einfach wieder so wie damals funktionieren könnten, ohne dass ich jetzt für den Rest meines Lebens davon abhängig bin, das mit Medikamenten irgendwie in den Griff zu kriegen. Und auch weiterhin, ich habe immer noch eine Belastungsintoleranz, also ich kann keinen Sport machen. Ich habe bei den kleinsten körperlichen Anstrengungen wirklich extreme danach Crashs. Also ich liege dann tagelang im Bett und muss auch, um sozusagen mich zu belasten, davor oft tagelang liegen, um quasi erstmal Energie zu sammeln. Danach muss ich liegen, um Energie wieder aufzubauen. Und deswegen, ja, ist also vieles wirklich einfach noch ganz, ganz genauso wie vor 3 Jahren. Auch viele Symptome, die damals wirklich begonnen haben, wie zum Beispiel wirklich krasse Kopfschmerzen immer wieder und auch so Brain-Fog-artige Gefühle, aber auch so ein permanentes Grippegefühl. Jeden Tag zu denken, oh krass, ich fühle mich gerade, als würde ich eine richtig fette Grippe kriegen.
Es ist richtig schwer, belastbare Zahlen dazu zu finden, wie viele Menschen an Long-Covid erkrankt sind. Die Weltgesundheitsorganisation ging im Sommer letztes Jahr von um die 36 Millionen Menschen allein in Europa aus. Die Bundesregierung wiederum schätzt, dass es in Deutschland eine sechsstellige Zahl von Betroffenen gibt. Dabei trifft es Frauen und ältere Personen häufiger als Männer und jüngere Menschen. Außerdem ist das Risiko höher, wenn man schon Vorerkrankungen hat oder mit einem schweren Corona-Verlauf im Krankenhaus war. Dass sich all das so schwer erfassen lässt, liegt auch an der Krankheit selbst. Long-Covid oder Post-Covid ist ziemlich individuell. Es gibt so viele verschiedene Symptome und Ausprägungen. In den allermeisten Fällen klingt es übrigens tatsächlich wieder ab, auch wenn das ziemlich lange dauern kann. Es gibt aber eben auch Fälle wie Lottis, die noch dazu mit Folgeerkrankungen verbunden sind. Diabetes Typ 1 zum Beispiel. Eins haben aber fast alle Betroffenen gemein. Sie können ihren Alltag kaum noch bewältigen und schon leichte Anstrengung verschlechtert ihren Zustand.
An sich ist meine Situation echt immer noch ziemlich, ziemlich beschissen so. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man dann von Besserung spricht, ist wie gesagt die Besserung eigentlich nur, weil ich alle möglichen Medikamente nehme, die das ermöglichen, dass ich zum Beispiel auch wieder mal, also ich kann auch manchmal spazieren gehen, manchmal auch länger. Ich habe sogar mir mittlerweile in der Zwischenzeit, was so die Errungenschaften sind in den letzten Jahren, ich habe mir irgendwann ein Laufband gekauft und habe manchmal Tage, an denen kann ich zu Hause eine halbe Stunde auf dem Laufband laufen oder so. Natürlich nicht schnell, sondern dann auf Stufe 3 oder so, aber immerhin. Ich habe auch in den letzten Jahren geschafft, zum Beispiel zu reisen, was ich am Anfang niemals gedacht hätte, dass das möglich ist. Natürlich mit sehr, sehr vielen Einschränkungen verbunden und alles ist irgendwie anders als vorher. Aber es ist sozusagen, es ist so ein ganz komisches Gefühl, weil ich immer wieder, ich freue mich dann, wenn Dinge besser werden und ich freue mich, wenn es mal Hochs gibt und ich freue mich, wenn ich mir Dinge zurückerkämpfe. Aber wenn ich mich dann daran erinnere, dass natürlich das alles immer noch gar kein Vergleich ist zu der Person, die ich vorher war und zu dem, was ich vorher konnte und zu der Energie, die ich vorher hatte und zu dem unbeschwerten Leben, was ich im Verhältnis dann trotzdem vorher hatte, ist es schon krass, sich das manchmal einzugestehen, dass jetzt nach 3 Jahren einfach immer noch alles sehr, sehr doll im Arsch ist bei mir. So, ja.
Und wenn ich jetzt auf die Frage nach den Träumen zurückkomme und du sagst unbeschwertes Leben, wovon habt du und dein Mann euch verabschiedet und wie habt ihr zu einem Umgang gefunden mit dieser neuen Realität?
Also es ist zwar sehr intim, quasi sehr privat, aber ich habe ja auch einen Long-Covid-Podcast gemacht, in dem ich das auch schon mal erzählt habe. Deswegen, das ist sozusagen der größte Traum, von dem wir uns mittlerweile auch relativ klar verabschiedet haben, was noch gar nicht so lange der Fall ist, weil das eben auch ein langer Prozess war, das zu verstehen. Wir wollten so richtig klassisch und klischeemäßig direkt nach der Hochzeit einfach anfangen, Kinder zu machen. Das war so richtig so, yo, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, wir machen das jetzt. Also es war wirklich ein paar Tage bevor, also ich glaube so 2 Tage bevor ich mich angesteckt habe, haben wir genau das Gespräch darüber geführt, so komm, los geht's, wir machen das jetzt. Und das ist halt so mit die traurigste Erkenntnis dann irgendwann im Verlauf gewesen, dass ich am Anfang noch dachte, ja, okay, ich bin jetzt zwar krank, ich habe Typ 1 Diabetes, aber es gibt auch andere Frauen mit Typ 1 Diabetes, die schwanger geworden sind und Kinder bekommen haben. Das funktioniert ja alles. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, es gibt so viele verschiedene Baustellen und es gibt so viele verschiedene Probleme in meinem Körper, die eine Schwangerschaft so gefährlich machen, sowohl für mich als auch für ein ungeborenes Kind, dass ich einfach für mich irgendwann entschieden habe und tollerweise mein Mann auch an meiner Seite mit mir gesagt hat, egal wie sehr wir uns das gewünscht haben, aber am Ende will ich niemals, dass du dein Leben dafür aufs Spiel setzt. Und das ist halt etwas, ich glaube am Anfang, ich kann da auch wahrscheinlich deswegen jetzt so relativ rational darüber sprechen, weil ich am Anfang die ganze Zeit wirklich dachte, das kann doch nicht sein. Das wird doch irgendwann, wird es doch alles wieder so werden, dass dieser Traum sich doch irgendwie umsetzen lassen würde. Aber mittlerweile bin ich richtig an so einem Punkt, wo ich habe mich, glaube ich, ein Stück weit damit abgefunden. Ich habe es einfach akzeptiert, weil ich nach 3 Jahren nicht mehr glaube. Und natürlich auch dieses klassische, ich werde auch nicht jünger. Ich bin so in dem Alter dann eh schon ein bisschen risikoschwangerschaftsmäßig. Also ist man ja, glaube ich, ab 35 schon. Und dazu noch mit all den chronischen Erkrankungen, auch vor allen Dingen mit diesen immer noch absterbenden Herzmuskelzellen. Da denke ich mir einfach so, ich glaube, diese Hoffnung will ich auch lieber jetzt für mich begraben, als dass ich weiter daran festhalte und dann irgendwann merke, ey, es wird nichts. Und ich lasse gerne sozusagen die Hoffnung irgendwo noch ein Stückchen so hinter irgendeiner Tür versteckt. Und wenn ich damit überrascht werde, dass es doch geht, dann freue ich mich. Aber es ist irgendwie ganz schwer zu erklären, weil eigentlich bricht es mir schon natürlich das Herz, das zu akzeptieren. Und auf der anderen Seite denke ich irgendwie so, es soll nicht sein. Und wenn ich, also auch wenn ich mein Leben lang davon geträumt habe, mit meinem perfekten Menschen in meinem Leben irgendwie ein gemeinsames Kind zu bekommen oder mehrere, ist es jetzt so, dass ich sage, ich bin froh, dass ich irgendwie ein schönes Leben trotzdem leben kann, trotz allem. Und ich werde das, wie gesagt, nicht dafür aufs Spiel setzen. Und ja, das ist aber auf jeden Fall so der größte Traum neben ganz, ganz vielen anderen kleinen und großen Sachen, wie natürlich Reisen, ganz viel und ganz weit weg und ganz viele Dinge, die wir natürlich einfach nicht so machen können wie andere. Aber diese ganzen anderen kleinen Träume, die man so hatte, von denen habe ich mich irgendwie, glaube ich, mittlerweile. Also das schmerzt noch nicht mal mehr, weil es irgendwie um so viel anderes gerade geht in meinem Leben, was dann irgendwie sehr viel wichtiger ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall immer noch der schmerzhafteste Traum. Und selbst um das quasi vielleicht noch abzuschließen, weil vielleicht natürlich man sich jetzt denkt, so wenn ich das erzähle, ja, man kann doch auch immer noch Kinder adoptieren zum Beispiel, das ist ja auch eine Möglichkeit. Darüber haben wir natürlich auch viel nachgedacht und viel gesprochen, aber auch da komme ich zu dem Punkt, ich bin in einer Situation aktuell, wo ich wüsste ja, ob ich die Kraft dazu hätte. Ich könnte nicht mal ein Kind halten, weil meine Arme dafür zu schwach sind. Also meine Muskeln, ich kann nicht mal eine Tüte tragen irgendwie oder ich kann nicht mal, wenn ich ein Selfie machen wollte, würde meine Hand oder meinen Arm 30 Sekunden in der Luft halten, ohne dass ich krasse Muskelschmerzen bekomme und mein Herz anfängt zu rasen. Und dann geht natürlich auch so das Ganze los. Bin ich überhaupt quasi in der Verantwortung? Also würde ich das überhaupt schaffen, körperlich und mental mich um ein Lebewesen zu kümmern? Und deswegen, ja, sind das dann schon eben sehr, 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 sehr endgültige Gedanken auch diesbezüglich, dass es vielleicht, egal in welcher Form, wirklich nicht möglich sein wird, dass es jemals Kinder gibt in unserem Leben. Aber ja.
Das tut
Tja.
mir sehr leid. Also danke, dass du darüber sprichst, weil das ist wirklich ein sehr persönliches Thema und ich versuche gerade mir vorzustellen, also wenn das so ein doller Wunsch bei euch war, dann hat man das ja auch immer so mitlaufen oder es ist so in dem, wie man sich die Zukunft vorstellt, mit 40, mit 50, mit 60, da sind dann Kinder irgendwie mit in dieser Vision und dann muss man das auf einmal überschreiben mit einer neuen Vision. Und gerade als ich dir zugehört habe und du gesagt hast, ihr habt euch auch viel darüber ausgetauscht, habe ich mich gefragt, oder du hast auch das Wort begraben verwendet. Begräbt man das dann irgendwann? Oder ist es in eurer oder einer Beziehung auch wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, sich so rückzuversichern, wie es dem anderen damit geht? Also was tut euch besser? Ist es gut, dann das irgendwann abzuschließen oder kommt das immer noch wieder hoch und man muss noch drüber
Ja,
sprechen?
es kommt schon immer wieder hoch. Und genau rückversichern ist eigentlich auch das richtige Wort, dass wir manchmal auch in Situationen, wo wir merken, stell dir vor, wir hätten jetzt ein Kind, wie schwierig wäre das? Also, dass wir uns so, glaube ich, beide damit vielleicht auch einreden, es ist besser so. Ich bin leider dann auch immer mal wieder in Notaufnahmen oder es gibt eben Tage und Nächte, in denen es viel, viel schlimmer wird und ich wirklich auch gar nichts machen kann. Und dann reden wir immer wieder darüber, stell mal vor, wir hätten jetzt ein Kind. Also, wie würden wir das alles meistern zusammen? Und wenn ich dann auch schon manchmal abhängig bin, dass er mir hilft, dann wäre er quasi doppelt belastet und so. Und dann ist es, glaube ich, so eine Art, auch permanent sich immer wieder vor Augen zu führen. Ja, in einer perfekten, gesunden Welt hätten wir das alles super hinbekommen. Aber es ist nun mal nicht mehr so. Und deswegen müssen wir, glaube ich, irgendwie immer wieder im Hier und Jetzt uns beide reflektieren und nicht mehr diesen Traum, sondern die Realität, so wie es jetzt ist, so wird sich dieser Traum nicht umsetzen lassen, selbst wenn es ginge. Und das machen wir immer noch regelmäßig. Also ich glaube, es vergeht wahrscheinlich kein Monat, in dem wir nicht darüber sprechen und manchmal natürlich auch traurig sind. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir beide wirklich, das ist das Schöne, auch so sehr, also so eine starke und glückliche Beziehung trotz allem miteinander führen, dass wir wissen, egal wie traurig das ist, ich glaube trotzdem, dass uns am Ende des Tages eigentlich nichts fehlt.
Es klingt auch nach einer sehr stabilen Beziehung. Ich versuche gerade mich in dich reinzuversetzen und frage mich, ob du auch mal eine Phase mit Schuldgefühlen hattest. Weil wenn man selber auf einmal diese schwere Erkrankung hat, dann belastet es ja zwei Leute. Ihr könnt beide nichts dafür, aber irgendwie liegt das alles bei dir, diese Ursache. Gab es das mal oder wie gehst du damit um?
Total, auf jeden Fall. Also ich hatte schon Momente, wo ich mich auch immer wieder entschuldigt habe und so bei ihm und gesagt habe, dass es mir so leid tut quasi, dass ich ihn da auch mit reingezogen habe, weil natürlich möchte man, dass der Mensch, den man irgendwie am meisten liebt, einfach ein freies, glückliches, unbeschwertes Leben führen kann. Und ich habe gemerkt, durch meine Situation habe ich ihn so krass beschwert quasi, aber weil er natürlich auch der tollste Ehemann der Welt ist, sagt er mir dann auch immer so, das ist unsere Situation, das ist nicht deine Situation, sondern unsere und du kannst da nichts dafür. Und meine gesundheitliche Situation ist weiterhin so schwankend in alle Richtungen, dass ich eben auch mal bessere Phasen habe. Und ich versuche dann immer alles auch zu tun, um ihn quasi zu unterstützen, dass unsere Beziehung einfach nicht aus dem Gleichgewicht gerät dadurch. Und ja, ich würde tatsächlich sagen, dass das wirklich das größte Glück in meinem Leben ist, diese Beziehung. Und umgekehrt ist es das für ihn, glaube ich, genauso. Und deswegen habe ich, was das betrifft, den allergrößten Jackpot so gezogen. Ja.
Jetzt gibt es bei so einer Krankheit den persönlichen Umgang damit und den gesellschaftlichen Umgang, dem man ja auch ausgesetzt ist. Es gibt zum Beispiel diesen berühmten YouTuber Hank Green, der eine schwere Krebserkrankung hatte. Und der hat dann mal gesagt, dass seine Erfahrungen auch während Chemotherapie und so war, er war auf einmal für alle anderen nur noch der Kranke. Und alles andere, alle anderen Teile von ihm wurden irgendwie ausgeblendet. Und er hat sich nicht mehr so richtig als normaler Teil der Gesellschaft und des Alltags gefühlt. Ist das was, was du teilst? Oder wie fühlst du dich wahrgenommen von der Gesellschaft um dich rum mit so einer chronischen Krankheit?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen ein Doppelleben führe, weil ich einerseits wirklich für ganz viele immer dann einfach nur noch die kranke Person bin. Aber auf der anderen Seite habe ich ja trotzdem eine extrem erfolgreiche Podcast-Karriere nebenbei auch noch mehr vorangetrieben als davor. Also seitdem, das war ja auch das Ding, Weird Crimes hat angefangen, wir haben 10 Folgen im Studio aufgenommen und dann bin ich schon krank geworden. Also ab dem Moment sozusagen parallel zu dieser neuen Identität der chronisch erkrankten Personen habe ich ja aber trotzdem immer weiter gearbeitet und viele Menschen haben das, glaube ich, gar nicht so gecheckt, weil ich bei Weird Crimes das auch nie thematisiert habe. Und deswegen war das ganz verrückt, dass manchmal Leute dann irgendwie auf meine Instagram-Seite gestolpert sind und gesagt haben, hä, du bist krank? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was, wieso das denn? Man hört dir das gar nicht an, man sieht dir das gar nicht an. Was ist denn da los? Und deswegen ist es sozusagen so ein bisschen bei mir, dass mich einerseits natürlich auch, weil ich es thematisiere, Menschen jetzt vielleicht sehr viel mehr einfach nur noch als das wahrnehmen. Auf der anderen Seite Menschen gar nicht wissen, was da eigentlich los ist. Und ich würde mir am liebsten wünschen, dass man vielleicht so einen Mittelweg findet, dass ich darüber reden kann, dass ich darüber aufklären kann und die Menschen mich trotzdem wahrnehmen als Menschen, der ich auch vorher war und als Mensch, der beruflich erfolgreich ist und als natürlich privater Mensch, der ich bin, aber dass man trotzdem das auch nicht vergisst, weil das ist mir halt auch wichtig. Natürlich hat es mich extrem verändert und natürlich hat es ganz viel gemacht und natürlich macht es mich auch jeden Tag aus. Also alle Entscheidungen, die ich jeden Tag zusätzlich treffen muss, alle Zeit, die ich investieren muss, um meine Gesundheit am Leben zu halten, alle Maßnahmen, die ich ergreifen muss, um überhaupt so ein Leben zu leben, wie ich es jetzt leben kann, das sehen ja die meisten Menschen auch gar nicht. Und dadurch, glaube ich, checken sie auch nicht, was das halt auch natürlich für eine zusätzliche Einschränkung und Belastung ist. Und ich will das gar nicht quasi auch unter den Teppich kehren, weil das gehört mit zu mir und meinem Leben dazu. Und deswegen wäre so ein Mittelweg dazwischen toll.
Was für Maßnahmen musst du denn ergreifen? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, Alltagssituation von mir ist, ich treffe mich mit meinen Freunden zum Essen. Oh, da sehe ich die endlich mal wieder. Wir haben 2 Stunden Zeit, uns zu unterhalten. Essen was Leckeres.
Ja.
Was müsste passieren, damit du diese Situation erleben kannst?
Also erstmal würde ich gucken, dass ich die ganze Woche davor kaum körperliche Anstrengungen habe. Also ich würde, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze, ich weiß hier, es klingt auch, also dass man sich über sowas Gedanken machen muss, aber es gehört dazu. Ich kann zum Beispiel nicht irgendwo länger als 20, 30 Minuten sitzen, ohne mich anlehnen zu können. Früher hätte ich einfach gesagt, ja komm, wir treffen uns in irgendeinem Restaurant. Und heute ist es eben so, ich gehe in kein einziges Restaurant mehr. Also ich gehe nirgendwo rein, weil ich auch für mich gespürt habe, es ist immer noch alles so instabil, dass jede kleinste Erkältung, jede Grippe, aber natürlich vor allen Dingen auch Covid, meine ganze Situation von beschissen zu absolut unerträglich machen kann. Ich verzichte quasi lieber darauf, freizeitliche Aktivitäten so haben zu können wie früher, als dass ich mich diesem Risiko aussetze. Das bedeutet, es geht halt quasi schon mal dabei los. Ich würde mich mit meinen Freunden im Sommer draußen irgendwo treffen, mit Abstand, aber ich würde auch zu niemandem mehr nach Hause gehen, weil ich niemandem quasi auch all das auferlegen möchte, was ich hier zu Hause an Aufwand auch habe, um mich diesbezüglich zu schützen. Das heißt, wenn ich mich mit Menschen treffe, dann entweder draußen oder die Menschen kommen zu mir, dann haben wir hier zu Hause einen Luftfilter. Wir haben ein eigenes PCR-Testgerät. Also Menschen, die zu uns kommen, machen einen PCR-Test. Dann, ich habe Typ 1 Diabetes, ich muss mir die ganze Zeit Gedanken darüber machen. Früher, ich hätte einfach trinken und essen können, was ich möchte. Jetzt muss ich überlegen, wie hoch ist mein Blutzucker aktuell? Was esse ich? Wie viel Kohlenhydrate hat es? Wie viel Insulin muss ich dazu spritzen? Was ist in 3 Stunden? Wie geht es mir danach, kann ich jetzt noch dieses Dessert essen? Muss ich 3 Stunden später nochmal was spritzen, weil ich eine Pizza gegessen habe und bei der Pizza dauert es länger, bis der Blutzucker steigt? Bla bla. Gehen wir danach nochmal spazieren. Spazieren zieht den Blutzucker runter. Trinke ich Alkohol? Fühle ich mich dazu in der Lage? Wenn ja, was macht das mit meinem Herzen? Wie geht es mir zwischendurch? Medikamente und so weiter. Also es ist halt, ich kann da nicht einfach nur mehr sitzen und sagen, yo, ich habe hier gerade einfach einen entspannten, coolen Abend, sondern es spielt die ganze Zeit eine Rolle. Ich neige dann aber auch manchmal dazu, in solchen Momenten, weil sowas selten passiert, komplett auch zu übertreiben und es so zu genießen und dann doch irgendwann so abzuschalten, dass ich sage, ich scheiß jetzt auf alles. Und dann passiert das so wie letzte Woche, als ich meinen Podcast-Release gefeiert habe, also Plothouse, und so doll übertrieben habe, dass ich jetzt einfach seitdem wirklich quasi seit genau einer Woche jetzt wirklich einen richtig, richtig schlimmen Crash hatte. Also ich musste jetzt sozusagen mich eine Woche davon erholen, dass ich einen schönen Abend mit Freunden hatte, weil ich es einfach übertrieben habe. Und ich habe quasi meine Grenzen gesprengt und muss dafür jetzt gerade zahlen. Also heute ist der erste wirklich bessere Tag, aber es gab wirklich Tage jetzt, wo ich dachte, ach du Scheiße, was habe ich getan? Aber ja, es ist auf jeden Fall alles anders als vorher. Und das klingt jetzt vielleicht alles, als wenn es ja gar keinen Spaß machen könnte, aber ich habe ganz viele Momente trotzdem gehabt in den letzten Jahren, wo ich genau in solchen Momenten dann einfach ganz krass vor Glück und Freude geweint habe, weil ich gemerkt habe, boah krass, es geht trotzdem noch, es geht einfach noch. Und das hat mich dann auch immer wieder daran erinnert, auch wenn die Dinge sich verändert haben, aber das bedeutet nicht, dass es wirklich einfach immer nur schlecht sein muss. So. Ja.
Ich finde so krass, dass dieses Virus, Corona, deinen Alltag seit 3 Jahren so prägt, wie du es gerade beschrieben hast. Und für mich ist es vorbei. Ne, für mich liegt das hinter mir. Ich hatte auch in meinem Umfeld eine starke Betroffenheit davon, aber da sind zum Glück fast alle genesen und so weiter. Und das spielt in meinem Alltag nahezu keine Rolle mehr. Nächstes Jahr ist es 5 Jahre her, dass das ausgebrochen ist in Deutschland. Nächstes Jahr im Frühjahr. Und ich frage mich, was würdest du dir wünschen von Deutschland 5 Jahre nach Corona, wie es damit umgeht, mit Leuten wie dir, mit Long- und Post-Covid und vielleicht auch generell mit chronischen Krankheiten?
Boah, da gibt es so viele Wünsche, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es ist natürlich, ehrlich gesagt, eine absolute Farce, dass so getan wird, als wenn das jetzt mittlerweile einfach eine Erkältung ist, weil das ist es einfach nicht. Und natürlich gibt es ganz viele Menschen, für die das keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. Aber bei Covid habe ich das Gefühl, dass, weil alle keinen Bock mehr haben und weil das Thema so unbeliebt ist und auch politisch gesehen alle Leute wissen, dass sie sich damit quasi keinen Gefallen tun und schön Wählerschaft verlieren, habe ich das Gefühl, dass die meisten einfach wirklich richtig auf kompletten Ignoranzmodus gestellt haben. Und das ist, glaube ich, langfristig gesehen so krass gefährlich und es ist so schrecklich, was passiert in einer Bubble, von der kaum jemand was mitbekommt, in der ich mich unfreiwillig sozusagen jetzt bewege. Ich bin ja, wie gesagt, noch ein Mensch. Ich habe ja immer noch das Privileg, arbeiten zu können. Ich bin nicht 24/7 im Bett, aber ich folge Menschen im Internet, die durch Covid nachgewiesenerweise, und das sind Menschen, weil es gibt ja dann jetzt auch immer wieder Leute, die sagen, ja, das war gar nicht das Virus, das war die Impfung. Es gibt so viele Menschen mit Long- oder Post-Covid, die lange vor der Impfung krank geworden sind und nie wieder gesund geworden sind und bei denen das Virus nachweislich im Körper alles kaputt gemacht hat und die in abgedunkelten Räumen liegen und nicht mal mehr selbstständig essen können oder nicht mal mehr einfach das Bett verlassen können. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wo ich anfangen soll. Man müsste anfangen, erstmal zu investieren in Präventionsmaßnahmen. Und es geht mir nicht um irgendwelche Lockdowns, es geht mir nicht um irgendwelche Maskenpflichten, sondern es geht mir zum Beispiel um das, versuchen ja andere Länder sogar teilweise jetzt auch schon umzusetzen, um zum Beispiel Luftreinigungsmaßnahmen, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in Schulen oder in Krankenhäusern einfach gute Luftreinigung einbaut, weil nachgewiesenerweise natürlich man sich permanent immer die ganze Zeit an Orten, an denen die Luft nicht gereinigt wird, viele Menschen zusammenkommen und gerade dann auch noch im Winter nicht gelüftet wird und so weiter, sich Menschen immer und immer wieder damit anstecken. Und es gibt halt so viele Stellen, an denen man da schon ansetzen könnte und müsste, um die Menschen davor zu bewahren, sich mit einem Virus anzustecken, für deren Langzeitfolgen es noch keine richtige Hilfe gibt und keine richtigen Lösungen gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach so richtig Kamikaze ist. Also das wäre dann der nächste Schritt, endlich wirklich ganz, 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 ganz viel Geld in die Hand zu nehmen und in Forschung zu investieren. Weil aktuell, wie ich schon meinte, auch bei mir und auch bei vielen anderen, es werden nur die Symptome behandelt, aber niemand hat wirklich eine Lösung, an der Ursache des Problems anzusetzen. Und es gibt dann immer wieder irgendwelche Versprechen von irgendwelchen Leuten, also auch so Gesundheitsministerium-mäßig, von wegen, jetzt dieses Jahr stecken wir sonst so viele Millionen da rein. Und dann heißt es, ach nee, doch nicht, wir haben doch nur irgendwie jetzt so und so viel. Und das zeigt mir ja auch, dass es überhaupt nicht ernst genommen wird, das Thema. Und es ist einfach ganz, ganz schrecklich. Also mir das anzugucken und teilweise eben auch zu sehen, mir schreiben auch manchmal Leute, die Angehörige pflegen, die ME/CFS bekommen haben, was ja mittlerweile eben ist eine neuroimmunologische Erkrankung, die durch Post- und Long-Covid auch ausgelöst werden kann oder beziehungsweise durch das Virus ausgelöst werden kann, aber auch durch andere Viruserkrankungen. Und das ist so schlecht erforscht und das ist so schwer behandelbar. Und es gibt so viele Betroffene und es werden immer mehr. Und sorry, als du mich gerade gefragt hast, was wünschen wir? Ich wünsche mir so viel und ich kann wahrscheinlich gar nicht aufhören, deswegen musst du mich aufhalten. Ich wünsche mir einfach Hilfe. Weil jetzt nach 5 Jahren denke ich mir so, Leute, es müsste Schulungen darüber geben, auch wie medizinisches Personal mit Betroffenen umgeht und so weiter. Und wie gesagt, es müsste ganz viel Geld geben, es müsste so viel geforscht werden. Deswegen, meine Wunschliste ist unendlich, wie du merkst.
Ich muss gerade dran denken, ich war dieses Jahr viel in Sachsen, Brandenburg und Thüringen unterwegs wegen der Landtagswahlen. Und da war auf Montagsdemos zum Beispiel oder Wahlkampfveranstaltungen von gewissen Parteien die Corona-Aufarbeitung, also die politische Aufarbeitung von Corona, ein Riesenthema. Insbesondere eben unter Leuten, die sich von demokratischen Parteien abwenden. Würdest du dich der Forderung auch anschließen? Sagst du, die Politik muss auch noch ganz viel aufarbeiten?
Ja, die Art von Aufarbeitung, die sich da auf der Seite gewünscht wird, beruht auf ganz, ganz vielen bewussten Fehlinterpretationen, zum Beispiel von eben Informationen rund um die Gefährlichkeit dieses Virus, was mich auch wirklich rasend macht. Es gab schon immer Menschen, die es irgendwie nicht wahrhaben wollten und es gab schon immer Menschen, die geleugnet haben, also generell Wissenschaft geleugnet haben, aber auch Viren und Viruserkrankungen geleugnet haben. Aber politisch gesehen, natürlich ist super, super viel falsch gelaufen. Also ich finde auch, dass da ganz viele, also natürlich waren ganz viele Maßnahmen komplett überzogen, komplett fehlgeleitet. Und ich verstehe auch, dass Menschen damals Wut entwickelt haben. Ich verstehe, dass Menschen Dinge nicht verstanden haben und quasi aus ihrer Angst heraus dann so eine Abwehrhaltung entwickelt haben. Aber ich glaube, das jetzt alles aufzuarbeiten, aber für mich sollte der Fokus, wie gesagt, darauf liegen, den Menschen jetzt einfach zu helfen, die wirklich Leidtragenden sind an der Situation oder aus der Situation. Und ja, ich merke auch, das macht mich nämlich, wie gesagt, wenn ich dann an diese anderen Leute denke, die auch jeden Tag in meine DMs sliden und mir erzählen wollen, dass es das alles gar nicht gibt und dass ich einfach nur ein Opfer bin von einem Genexperiment, was mir jeden Tag irgendein Mensch schreibt, der mich quasi in meinen DMs wütend anschreit. Das macht mich dann auch mal ein bisschen zu wütend, als dass ich da jetzt quasi zu viel drüber reden sollte, weil sonst
ist die Energie wieder
zu doll zu rasen.
Okay, dann frage ich dich ganz zum Schluss, weil jetzt nach der ganzen Beschäftigung mit dir und auch nach diesem Gespräch habe ich so den Eindruck gewonnen, dass es, man verwendet ja inzwischen immer gerne den Begriff Era, dass es so verschiedene Lotti-Eras gab. Die jugendliche Lotti war die, wie du beschrieben hast, die ganz wilde, die viel draußen war, die Schau gespielt hat und so weiter. Dann kam die Rap-Era, ne? Du warst die Rap-Journalistin, die Interviewerin und dann kam die Podcasterin-Era, die auch einherging mit den Einschränkungen deiner Freiheit und so. Und ich würde gerne die Rap-Lotti fragen, was ist eine Rap-Zeile oder ein Track, der heute für dein Leben steht oder für die Lotti, wie du heute bist?
Boah, das ist eine gute Frage, weil ich habe natürlich sehr, sehr viel Rap gehört und ich habe sehr, sehr viel auch gefeiert und geliebt. Aber ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sie jetzt gerne so beantworten. Ich
kann auch kurz nachdenken.
Ein paar Buchzitate auf meinem Körper tätowieren lassen, aber es ist sehr kitschig jetzt und es ist sehr pathetisch, aber das ist mir irgendwie gerade eingefallen und auch, weil damit meine Rap-Era auch begonnen hat. Ich war immer riesengroßer Savage-Fan. Ich habe daraus auch kein Geheimnis gemacht. Und eines seiner natürlich auch bekanntesten und auch schönsten Lieder, ich habe auch seine schlimmen Songs gehört, als ich noch sehr klein war. Ich habe eine Kassette lustigerweise gefunden, als ich mit 11 Songs nachgerappt habe, die ich eigentlich nicht hätte nachrappen sollen. Aber es gab ja auch einen Song, der hieß Der beste Tag meines Lebens. Und eigentlich ist es quasi jetzt nicht nur eine Zeile, aber vielleicht ist es sogar diese Zeile. Vielleicht ist heute der beste Tag meines Lebens, weil, also da sind so sehr motivierende Zeilen auf diesem Song, wo es einfach darum geht, wie so der Blick auf das eigene Schicksal ist, wie der Blick auf das Leben ist, wie man mit anderen Menschen umgehen sollte, mit Tieren, mit Lebewesen. Und vielleicht kann ich mich damit sehr viel mehr identifizieren als mit sehr vielen anderen Rap-Songs, weil das schon natürlich etwas ist, die Auseinandersetzung die letzten Jahre damit, wie man auch mit Dankbarkeit umgeht, wie man mit Glück umgeht, wie man Dinge wertschätzt, die ich früher als das Selbstverständlichste auf der Welt gehalten habe, weil ich dachte, so ist mein Leben und ich habe sozusagen eine Garantie dafür, ein gesundes, fittes, unabhängiges, tolles, freies Leben zu führen. Und als ich gemerkt habe, dass es nicht so ist, hat sich, wie gesagt, in mir sehr, sehr viel verändert und deswegen entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich selbst in Situationen, in denen es mir nicht so gut geht, manchmal vielleicht auch sozusagen sagen kann, vielleicht ist heute trotz allem der beste Tag meines Lebens, weil mir eine Kleinigkeit passiert, die so toll ist, dass alles andere überstrahlt. Auch wenn es jetzt, wie gesagt, ein bisschen kitschig ist zum Schluss, aber so ist es. Tut mir leid.
Wir wollen doch kitschige Schlüsse. Du hast eh gesagt, nicht mehr so viel Mord und Totschlag. Deswegen vielen, vielen Dank. Das war sehr schön.
Danke dir auch. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe nicht zu viel geredet, aber du hast sehr, sehr schöne Fragen gestellt, muss ich sagen, dass sage ich jetzt noch aus meiner Interview-Lotti-Zeit heraus. Das ja, war schön. Danke dir.
Denn vielleicht ist heute der beste Tag deines Lebens.
Lass den Kopf nicht hängen und bleib so, wie du bist, darauf zu achten, was irgendein Fremder meint. Solange du weißt, dass du keinem extra im Weg bist und schadest, mach was du willst und hol immer das Beste aus jedem Tag. Probier zu sehen, was der andere mag und tu etwas Gutes. Und etwas Gutes kommt zu dir, grad wenn du es nicht vermutest. Sie, wenn du merkst, dass dir irgendwas fehlt und dich etwas fehlt, versuch einfach aus dir zu gehen und dich selbst von außen zu sehen.
Das war eine gute Stunde mit Lotti Mellan, a.k.a. Visavi. Für mich war besonders eindrücklich, wie aus der super eigenständigen Lotti, die ihre Freiheiten voll ausgekostet hat, eine Lotti geworden ist, die stark auf die Hilfe und das Verständnis ihrer Mitmenschen angewiesen ist. Alles wegen einer verdammten Krankheit, die jede und jeden von uns erwischen könnte. Zugleich ist mir wichtig, euch hier keine übermäßige Angst zu machen. Wer sich heute mit Corona infiziert, hat ein deutlich geringeres Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Vor allem, weil es inzwischen Impfungen gibt und auch, weil sich die krankmachenden Eigenschaften in den neuen Virusvarianten etwas abgeschwächt haben. Aber nur weil wir generell weniger gefährdet sind, heißt das nicht, dass wir Corona einfach hinter uns lassen können. Das hat mir Lottis Fall nochmal sehr bewusst gemacht. Wie oft unterschätzen wir kranke Menschen, ihre Symptome und Bedürfnisse, nehmen sie nicht ernst? Oder gar nicht erst wahr, weil eben so viele chronische Krankheiten auf den ersten Blick unsichtbar sind. Ich erschrecke mich selbst manchmal, wie viel schwächer ich schon während einer normalen Grippe bin und wie doll mich das dann runterzieht. Und das bewundere ich wirklich an Lotti, dass sie sich auch im nun vierten Jahr mit dieser Erkrankung nicht runterziehen lässt. Mein Name ist Eva Schulz. Ich freue mich über alle, die mir auf Instagram folgen oder Feedback schicken. Jetzt nach der Joko-Folge kam ganz besonders viel davon. Vielen, vielen Dank. Es war richtig schön zu merken, wie sehr euch dieses Gespräch bewegt hat. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue gute Stunde und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert oder folgt Deutschland 3000 gerne in eurer Podcast-App. Ich finde es toll, wenn ich auf diese Weise ein kleiner Teil von eurem Leben sein darf. Zum Schluss wie immer noch der Hinweis auf einen anderen Podcast aus der ARD. Dieser hier dreht sich um den Tod von Robert Enke. Vor 15 Jahren, am 10. November 2019, nahm sich der Profifußballer das Leben. Damals wusste kaum jemand, dass er schon seit Jahren an schweren Depressionen gelitten hatte. Der Robert-Enke-Podcast erzählt seine Geschichte und fragt, wie verbreitet sind psychische Probleme unter Profifußballern? Was hat die Medienwelt aus dem Tod von Robert Enke gelernt? Und wie weit sind der Fußball und die Gesellschaft 15 Jahre später? Seine Frau Theresa und sein bester Freund Marco kommen zu Wort, aber auch viele berufliche Weggefährten wie Per Mertesacker und Oliver Bierhoff. Also, wenn euch das interessiert, dann sucht mal nach Robert Enke, denn so heißt auch der Podcast, in der ARD-Audiothek oder wo immer ihr Podcasts hört. Ja, und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Ich freue mich. Macht's gut! Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.